Ja, guten Morgen. Ich predige heute Morgen zu euch und auch zu mir. Und es geht um zwei in unseren Augen große Männer des Neuen Testamentes, die wir uns da genauer anschauen wollen. Und ich knüpfe an die Predigt von André von letztem Sonntag. Er hat da den Fokus drauf gehabt, wie dessen Beispiel ist, wie wir miteinander umgehen sollen, barmherzig sein und einander zu vergeben. Und ich möchte diese eine Person, die da im Mittelpunkt stand, heute noch ein bisschen näher beleuchten. Wir wollen mal gucken, ob wir auf das Geheimnis kommen, warum diese zwei Männer zu so geistlichen Größen werden konnten, wie wir sie so oft wahrnehmen und diese Vorbilder, die sie für uns sind. Ja, letzten Sonntag hat uns André mit hineingenommen in die Situation der Abend vor der Gefangennahme Jesu, das Abendmahl. Und bevor Jesus dieses Abendmahl einsetzte, wusch er seinen Jüngern die Füße. Und darüber, glaubt mir, haben sich bestimmt alle seine Jünger gewundert. Das war einfach nicht die Aufgabe für den Chef der Truppe. Aber wie das so ist, einer, der konnte ja mal wieder die Klappe nicht halten, ne? Der musste ja wieder was sagen, der Simon. Nein, Herr, du sollst mir nie die Füße waschen. Und dann muss Jesus ihm erklären, dass Petrus dann nicht zu ihm gehört. Und dann sagt Petrus, Mensch, wenn das so ist, dann musst du mich ganz waschen. Und dann sagt Jesus wieder, das ist nicht nötig. Der Petrus geht von einem Extrem in das andere. Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass Petrus so auffällt, dass Simon, wie er eigentlich heißt, so auffällt. Immer wieder treffen wir Geschichten oder lesen wir in der Bibel Geschichten, wo Petrus auffällt, weil er das als erster das Wort an Jesus richtet. Oder weil er was sagt, was nicht stimmt und Jesus ihn zurechtweist. Wer war dieser Petrus eigentlich? Eigentlich heißt er Simon. Und er war Fischer, wahrscheinlich aus Kapernaum. Er war verheiratet, weil Jesus hat nämlich seine Schwiegermutter geheilt. Ne? Also für alle, Jesus heilt auch Schwiegermütter. Und er war der Bruder von Andreas, er hatte Geschwister. Also so viel wissen wir aus seinem persönlichen Umfeld. Und dann können wir in den Evangelien nachlesen, wie er sich so in der Gemeinschaft mit Jesus und den anderen Jüngern benimmt oder verhält. Und wenn wir an diesem letzten Abend bleiben, da verkündet Jesus seinen Jüngern, hey, ich werde sterben und ich werde wohin gehen, wo ihr mir nicht folgen könnt. Und was sagt Petrus? Hey Herr, warum kann ich nicht mitkommen? Ich bin bereit für dich zu sterben. Voller Enthusiasmus und er war der Überzeugung, dass er das schafft. Und im Übrigen haben die anderen Jünger dann auch zugestimmt. Ja, wir auch. Ne? Also wir können ja die konnten ja den Petrus da jetzt nicht allein das sagen lassen. Wie sieht denn das aus? Der hat den Mut, das zu sagen und wir ziehen hier uns zurück. Nee, Jesus weiß und kennt den Petrus und das sagt ihm, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Simon Petrus gehört auch zu den drei Jüngern, die mit in den Garten Gethsemane gehen, wo Jesus nochmal betet um Kraft für das, was ihm bevorsteht. Und was machen diese drei Jünger, wo Jesus zu ihnen sagt, hey, bleib zurück und betet für mich? Die schlafen ein. Und Leute, die schlafen nicht ein, weil sie den ganzen Tag nichts gemacht haben. Die waren unterwegs, die haben viel getan, aber sie waren einfach nicht fähig, wach zu bleiben. Und bei seiner Gefangennahme sagt Jesus zu den Soldaten, die kommen, ich bin es, den ihr sucht. Also nehmt mich mit und lasst die anderen gehen. Und was macht Petrus? Petrus zückt sein Schwert und haut dem Malchus, einem Diener, das Ohr ab. Voller Einsatz für den Herrn. Voller Eifer. Aber es ist nicht das, was jetzt gilt, was jetzt dran ist. Und Jesus korrigiert den Fehler. Er sagt zu Petrus, hey, steck das Schwert weg. Wenn mein Papa im Himmel mir hier raushelfen wollte, dann wären Legionen von Engeln hier. Der braucht jetzt nicht dich mit deinem Schwert. Und er nimmt das Ohr und heilt den Malchus. Das Ohr ist wieder wie angewachsen, wahrscheinlich frisch geputzt und besser in Funktion als zuvor. Und Jesus wird gefangen genommen. Und was macht Petrus? Petrus schleicht hinterher, dass er ja nicht erkannt wird. Beobachtet es. Er beobachtet, was passiert mit meinem Herrn. Er wird dreimal angesprochen. Und jedes Mal sagt er, nö, ich kenne den gar nicht. Er verwechselt mich da. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus weint bitterlich. Er weint bitterlich, sicherlich, über die Situation, was jetzt mit Jesus geschieht, aber vor allem auch darüber, dass er das, seinen guten Vorsatz, seinen guten Willen, das, was er wirklich für Jesus tun wollte, nicht geschafft hat. Und wisst ihr, schon in der Zeit vor diesem Abend, als sie mit Jesus und als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, fiel Petrus entsprechend auf. Wisst ihr, sie waren unterwegs auf dem Boot und Jesus kam über das Wasser gelaufen. Hey, Petrus war Fischer. Der kannte sich mit H2O am See Genezareth super aus. Der wusste faktisch, das geht nicht. Und mit ihm waren auch andere Fischer an Bord. Und da läuft dann jemand übers Wasser im Dunkeln bei Sturm. Wie soll das gehen? Und dann ruft Jesus und beruhigt sie. Habt keine Angst, ich bin's. Oh, kein Geist, nicht irgendwas Komisches. Jesus, gut. Allgemeine Erleichterung. Und was macht Petrus jetzt schon wieder? Herr, wenn du's wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Frech, oder? Richtig frech. Aber frech kommt manchmal weiter im Leben. Weil Jesus sagt, hey, dann komm. Und das ist eine Stelle, also da freue ich mich drauf, das mal zu erfahren. Petrus stieg aus dem Boot und ging übers Wasser. Als Fischer, der weiß, das Wasser trägt nicht. Und er wusste, es geht nicht. Und ich frage mich immer, hey, wie ist denn der Petrus ausgestiegen? Hat er sich auf den Bootsrand gesetzt, hat mal vorsichtig getestet oder ist er rübergeschwungen in einem Satz und hat gedacht, wow, es trägt. Wie war das? Und wisst ihr, er macht die Erfahrung, es trägt, er kann gehen. Wir wissen nicht, ob mit Zuversicht, Vorfreude, ängstlich, er geht. Wir wissen nur, er stieg aus und ging auf dem Wasser und ging zu Jesus. Und dann hat er sich umgesehen. Hallo, da sind Wellen. Oh, da kriege ich jetzt aber mal Angst. Wellen. Und er bekam Angst und er sank. Er stand nicht mehr fest, er sank. Und dann ruft er, Herr, rette mich. Und wisst ihr, Jesus steht nicht daneben und sagt, oh, du wolltest ja hier auf dem Wasser gehen, jetzt guck mal, wie du da zurechtkommst, kannst ja vielleicht ein bisschen schwimmen. Nee, Jesus geht hin und hilft ihm und zieht ihn hoch und hält ihn fest und fragt ihn, hey, wo ist dein Glaube? Warum hast du gezweifelt? Und sie gingen dann gemeinsam zurück ins Boot und stiegen ein und dann legte sich der Wind. Erstmal große Klappe und dann das. Gesunken, musste gerettet werden. Was haben wohl die anderen 11 im Boot gedacht von den Jüngern? Ist ihm recht geschehen, dass er gesunken ist? Immer der Vorlaute. Kann sein, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, hey, von den 12 Jüngern ist nur einer auf dem Wasser gegangen, ey. Der ist gegangen, der ist gesunken und der ist gerettet worden und er konnte mit seinem Herrn zusammen zurück ins Boot gehen. Die anderen konnten nur zusehen. Er wusste und spürte, auf Jesu Wort hin kann ich auf dem Wasser gehen, es trägt, ich muss ihm glauben und vertrauen. Darf nicht auf die Wellen schauen, dann funktioniert's. Und als Jesus den Jüngern davon berichtete, dass er sterben wird, da tadelte Petrus Jesus, Herr, sag nicht sowas. Das soll dir nicht geschehen. Und Jesus sagt an dieser Stelle dann, er weist ihn richtig hart zurecht, fort von mir, Satan. Du betrachtest alles aus menschlicher Sicht, nicht aus Gottes Sicht. Petrus war ein impulsiver Mensch. Er hatte das Herz auf der Zunge. Der wollte unbedingt immer bei Jesus sein. Ja, das war seine Motivation. Aber Jesus sagt ihm hier an dieser Stelle, hey, es geht um was Größeres. Und wisst ihr, zu genau diesem Petrus, der eine große Klappe hat, der so voller Eifer ist und manche Dinge so falsch sieht, zu dem sagt Jesus, also zu dem Zeitpunkt hieß er noch Simon, von nun an sollst du Petrus heißen. Das heißt nämlich Fels. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesus sagt es nicht ganz am Schluss seiner Zeit mit Petrus, bevor er in den Himmel auffährt. Er sagt es mitten rein in der Zeit, wo er mit Petrus unterwegs ist, mit Simon, wo er immer noch Fehler macht, wo er nicht perfekt ist. Und wenn wir jetzt diese Geschichten, die ich euch erzählt habe, vorher hören, dann sehen wir da nicht unbedingt einen Felsen. Da sehen wir eher vielleicht so ein bisschen wankendes Rohr. Aber Jesus sieht schon so viel mehr in Petrus. Das ist die eine große Persönlichkeit. Die andere große Persönlichkeit, die ich mit euch heute Morgen ansehen möchte, ist Saulus oder Paulus. Eine ganz andere Geschichte. Der Saulus, der war Pharisäer, Gelehrter. Unter anderem von Gamaliel, einem der größten Denker in der jüdischen Tradition damals, ausgebildet. Ein Philosoph. Er war römischer Staatsbürger und kam aus Tarsus. Das liegt in der heutigen Südtürkei nahe Syrien. Und er war glühend vor Eifer für seinen Gott. Glühend vor Eifer für seine Religion, das Pharisäertum, die Regeln einzuhalten und darüber Gott nahe zu sein. Und ja, nichts Falsches zu machen. Und die reine Lehre zu bewahren. Das war seine Mission. Er war ein Eiferer für seinen Gott. Und er war Zeuge der Steinigung des Stephanus, der erste Märtyrer der Gemeinde. Damals, berichtet uns die Apostelgeschichte, hat er auf die Mäntel derer aufgepasst, die den Stephanus gesteinigt haben. Saulus verfolgte die ersten Christen. Dazu gehörten körperliche Strafen, Gefängnis, auch Todesstrafe. Und er war beseelt von dem Eifer, zu Gottes Ehre und für Gott zu kämpfen. Es war ihm alles zuwider, was sie von dem traditionellen Judentum weggeführt hat. Diese Christen, die die Dinge behaupten, dass Jesus Gottes Sohn ist, das hat ihm zum Zähneknirschen gebracht vor Wut. Und dann hat es ihm nicht mehr gereicht, nur die Christen in Jerusalem zu verfolgen. Er hat sich beauftragen lassen, nach Damaskus zu gehen, weil viele Christen damals dann Jerusalem verlassen haben. Um der Verfolgung zu entgehen, sind sie weggereist, haben sich woanders niedergelassen und es gab etliche in Damaskus. Und da will er jetzt hin. Und er will auch dort die Christen verfolgen, möchte sie gefangen nehmen, nach Jerusalem bringen, dass sie verurteilt werden. Und diesem Gelehrten, diesem Geisteswissenschaftler, diesem verkopften religiösen Fanatiker, diesem begegnet Jesus. Auf der Reise nach Damaskus sieht Saulus ein strahlend helles Licht, das blendet ihn und er fällt zu Boden und hört eine Stimme, die ihn fragt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus fragt, wer bist du, Herr? Und dann sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Gehe in die Stadt und warte. Und er lässt sich dann, weil er durch dieses grelle Licht erblindet ist, von seinen Mitreisenden nach Damaskus führen. Und wartet dort, ist in einem Haus untergekommen und wartet und betet. Und wisst ihr, in Damaskus gab es einen, der hieß Hananias. Und der arme Hananias bekam von Gott einen Auftrag. Gott hat zu Hananias gesagt, hey, Saulus ist in der Stadt und er wohnt dort, in dieser Gasse. Und geh bitte hin, leg ihm die Hände auf, heile ihn und sage ihm, dass er künftig die Botschaft Jesu weitersagen wird, den Völkern, den Königen und auch dem Volk Israel. Und wisst ihr, was Hananias gesagt hat? Herr, hab Angst, Saulus ist... Der, also hast du bestimmt gehört, in Jerusalem, der hat die Christen da gefangen genommen und zu dem soll ich jetzt gehen? Und dann sagt Gott, hey, der Saulus ist dort und betet und wartet. Geh hin. Und Hananias ist dann gehorsam. Er geht zu Saulus, er betet mit ihm. Und Saulus fällt es, steht dort, wie Schuppen von den Augen. Also er kann wieder sehen. Aber ich bin überzeugt, er kann nicht nur physisch wieder sehen, sondern auch geistlich. Auf einmal blickt er, was er gelernt hat in den Schriften im Judentum und sieht und erkennt, wer Jesus wirklich ist und wie Jesus die Schrift erfüllt hat. Und er ließ sich taufen und er predigte in den Synagogen. Und er ist genauso überzeugt, wie er vorher gegen das Christentum gepredigt hat. Noch viel überzeugter predigte er jetzt für Jesus, weil er die Schriften versteht und weil er Jesus persönlich begegnet ist. Und das ist was Menschen merken, das ist authentisch. Da spricht jemand, der hat was erlebt, das ist echt. Und wie das so ist, so wie Hananias Angst hatte am Anfang zu Saulus zu gehen und für ihn zu beten, hatten auch die Gläubigen in Damaskus Angst. Aber die wird überwunden. Dann wollen ihn einige töten, den Saulus. Er flieht, er wird mit einem Korb über die Stadtmauer gelassen und flieht. Er geht nach Jerusalem und die Gläubigen dort, die hatten Angst. Die hatten Angst. Was ist, wenn das alles nur eine Finte ist? Was ist, wenn er das nur vorgibt? Wenn das nicht echt ist? Wenn das nur ein Trick ist, um uns auch noch zu verfolgen? Und es gab einen, der hat Vertrauen zu ihm bekommen. Das war Barnabas, der Sohn des Trostes. Der glaubte ihm. Und er nimmt Saulus und geht mit ihm zusammen zu den Ältesten und berichtet, was dem Saulus passiert ist. Und weil Barnabas das tut, fasst die Gemeinde in Jerusalem Vertrauen. Aber dann passiert es wieder. Saulus geht in die Synagogen, predigt mit Vollmacht und es gibt Feinde, die ihm ans Leder wollen. Jetzt ist er der Verfolgte. Er wird dann nach Caesarea geschickt und von dort aus zurück nach Tarsus, seine alte Heimat. Und dort bleibt er und studiert die Schriften, ich glaube 3 Jahre. Dann kommt Barnabas, der ihn eingeführt hat in Jerusalem, in die Gemeinde, dorthin und nimmt ihn mit nach Antiochia und sie belehren dort die Gemeinde. Und dann fangen die Reisen des Paulus an, die Missionsberichte, die Missionsreisen, die wir in der Apostelgeschichte lesen. 2 so verschiedene Männer. Ein einfacher Fischer aus Kapernaum. Ein Gelehrter. Ein ausgebildeter Geisteswissenschaftler. Und trotzdem sind es die 2 Personen, die die ersten Gemeinden so sehr prägen, wie kaum eine andere Person. Und die sind so unterschiedlich. Ich möchte euch auch mal, um das mal aufzuzeigen, was für eine Dimension das hat, aus 2. Petrus 3, euch die Verse 15 und 16 vorlesen. Und denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in all den Briefen, in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen und unwissende, unsichere Menschen werden ihren Sinn verdrehen und entstellen. Manche dieser Stellen sind schwer zu verstehen. Ich glaube, das können wir alle ein bisschen nachvollziehen, ne? Und er schreibt da, dass es Menschen geben wird, die das verdrehen werden. Aber wisst ihr, da endet dieser Passus nicht. Es geht noch ein bisschen weiter. Es trifft nämlich nicht nur den Paulus mit seiner Weisheit, die er von Gott bekommen hat. So werden sie es auch mit den anderen Schriften machen. Wenn man Gottes Wort verdrehen will, dann kann man das immer. Dann muss es nicht nur schwer verständlich sein. Männer, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Einfacher Fischer, Gelehrter, ein intuitiver, impulsiver Mensch und ein absolut überlegt handelnder Mensch, der analytisch geprägt ist in seinem Denken und so vorgeht. Beide einte der Wille aber, unbedingt ihrem Gott dienen zu wollen und Großes hervorzubringen. Bei Petrus erinnern wir uns bestimmt an die Streitigkeiten, die Jünger untereinander hatten. Hey, wer von uns ist der Größere? An die eine Mutter, die für ihre beiden Söhne bat, dass diese im Reich Gottes links und rechts neben Jesus sitzen sollten. Und Paulus, der so von diesem Eifer beseelt war, alles richtig zu machen. Und in ihrem Eifer sind sie dann so ein bisschen am Ziel vorbeigeschrammt. Und ich glaube, dass Petrus und Paulus am Schluss über diesen Eifer, der Größere zu sein oder Großes selber hervorzubringen und sich einen Namen zu machen, dass sie da drüber hinweg waren, weil ihnen bewusst war, dass es nur um einen geht, um Jesus. Und der sollte der Größte sein. Für Saulus Paulus war sein Erlebnis auf der Reise nach Damaskus das entscheidende Erlebnis, Jesus zu erkennen. Das nicht nur sein Dienst, sondern auch sein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Das war richtig dramatisch. Und die Zeit danach zu erleben, wie das ist, wenn dir nicht getraut wird. Dann nach Tarsus zu gehen, die Schriften zu studieren, nicht zu wissen, Herr, wo geht's weiter? Was, wo kann ich mich einsetzen in deinem Reich? Und diese Zeit auszuhalten, sich vorzubereiten für das, was noch kommt, wo er gar nicht wusste, was kommt. Und für Petrus, mit diesem Versagen, diesem dreimal Jesus verleugnen, diesem bitterlichen Weinen, zu wissen, boah, ich habe sowas von versagt. Die Jungs würden sagen, sowas von verkackt. Und dann gibt es eine ganz tolle Stelle. Jesus ist auferstanden, ist seinen Jüngern schon ein paar Mal begegnet und dann sind sie am See Genezareth unterwegs und fischen. Und dann ist jemand am Land und macht Feuer. Und die Jünger auf dem Boot erkennen, hey, das ist Jesus, der da draußen ist, der ein Land ist. Und sie wollen so schnell wie möglich hin. Und es ist wieder so, einer will schneller sein. Und er springt ins Wasser und schwimmt rüber. Das ist Petrus. Und sie reden miteinander, sie essen dann zusammen, auch als die anderen Jünger dazugekommen sind. Und dann geschieht Folgendes. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Das ist sein Auftrag, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus dem da? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Diese Stelle drückt für mich ganz viel Liebe aus. Die Liebe Gottes, die die Schmach von drei Verleugnungen wegnimmt, Ich denke, Jesus hat nicht umsonst dreimal gefragt und ihm eine Antwort gegeben. Er tut ihm hier eine neue Chance auf. Er sagt, hey, das ist vergeben. Und er ruft in die Nachfolge und bestärkt ihn da drin und macht deutlich, hey, es geht nicht darum, was die anderen machen. Lass dich davon nicht abhalten. Es geht um dich. Du bist verantwortlich für dich. Folge du mir nach. Da ist keine Entschuldigung. Hey, der hat noch weniger getan wie ich. Oh, der ist viel, hat viel mehr Gaben, der kann viel mehr für dich tun. Ich bin nur so ein kleines Licht. Das ist keine Entschuldigung. Der oder die macht was anderes. In der Nachfolge Jesus geht es um mich und um Jesus. Punkt. Wir brauchen einander, kein Thema. Aber in allererster Linie geht es um mich und Jesus. Und ich glaube, Petrus und Paulus haben das sehr ernst genommen. Beide hatten versagt. Petrus beim Bekennen und Paulus, indem er andere verfolgt hatte. Und wie schwer ihm diese Last war, das können wir wohl nur erahnen. Wisst ihr, das eine ist, dass er Vergebung bekommen hatte und gewusst hat, Jesus vergibt mir. Aber zu wissen, das ändert meine schlechten Taten nicht und andere Menschen haben unter mir gelitten, dieses Wissen bleibt. Und er wusste, Paulus wusste, wo sein Eifer hinführt, wenn er den rein menschlich einsetzt. Und ich glaube, das war ein Geheimnis dafür, dass er eng an Jesus bleiben wollte. Dass Jesus seinen Eifer, der auch gut ist, nutzen konnte in seinem Sinn. Und heute Morgen geht es mir nicht nur um Petrus und Paulus, sondern auch um mich und um jeden Einzelnen von euch. Wisst ihr, Petrus hätte nie ein Paulus sein können. Da hat es ihm schon intellektuell wahrscheinlich gefehlt. Der Heilige Geist hat es oft ausgeglichen. Wenn ihr mal die Pfingstpredigt von Petrus anlest, da seht ihr, dass da so viel Weisheit drin steckt, von Gott gegeben. Und Paulus wäre total überfordert gewesen, in der Impulsivität eines Petrus unterwegs zu sein. Aber Gott brauchte einen Petrus und er brauchte einen Paulus. Und er braucht auch dich als dich und mich als mich. Ich mache das jetzt mal an einem praktischen Beispiel. Es ist nicht, ich habe mich hier verhaspelt. Ja, wir sind unterschiedlich und wir sollen einander die Füße waschen, hat der André letzten Sonntag gepredigt. Wir sollen einander dienen, einander vergeben, einander in Barmherzigkeit und in der Nachfolgegemeinschaft haben. Wir sollen nicht einander die Köpfe waschen. Und manchmal tun wir das andere viel lieber. Wir alle schätzen in unserer Gemeinde, dass wir unterschiedliche Leute haben, die predigen. Jeder von uns hat auch seine Vorlieben, bei wem es ihm leichter fällt, zuzuhören oder von wem er am meisten profitiert. Hey, das ist gut so. Entspannt euch. Geht mir auch nicht anders. Da ist Heinz mit seinem trockenen nordischen Humor, Ewald, der neben seiner Liebe zum BVB, ein Applaus für 5:0, noch eine viel größere Liebe zum Wort Gottes hat und so ein Reichtum präsentiert. Da ist der Jochen, der analytisch und strukturiert uns in eine Tiefe führt, Hammer. Und André, mit dem wir gerade auf der Reise sind, um zu entdecken, wo seine Schwerpunkte liegen und wie er predigt. Ja, und dann gibt es noch mich, ne? Ja, bin ich auch noch da. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um zu merken, hey, ich muss mir beim Predigen treu bleiben. Ich kann von jedem von den anderen profitieren. Und manches finde ich so stark und wünschte mir, oh, das möchte ich auch können. Aber jedes Mal, wenn ich dann versucht habe, so einen Passus in meine Predigt reinzunehmen, dann wird es sowas von, oh, dass ich da echt um Vergebung bitten muss. Ich profitiere von denen und ich kann von denen Dinge übernehmen, versteht mich richtig, ich kann von denen lernen. Aber ich muss dann schauen, hey, wie passt es noch zu mir, weil sonst leide ich und ihr noch viel mehr beim Zuhören. Und das meine ich, wir dürfen voneinander lernen, aber wir sollen die werden, die wir in Gottes Augen sind. Der Petrus wurde zu diesem Felsen der Gemeinde, den Jesus schon ganz früh gesehen hat. Ja? Aber das war, weil Petrus sich Gott anvertraut hat und zugelassen hat, dass Gott ihn so verändert. Es geht nicht darum, dass ich eine Kopie, ihr kennt bestimmt diesen Satz, es gibt schon so viele schlechte Kopien, werde ein gutes Original. Und das möchte ich euch heute Morgen zusprechen. dass wir das lernen dürfen. Es geht auch nicht darum, dass wir groß rauskommen. Wir müssen uns auch nicht verkrampfen darin, wie schaffen wir es, dass in unserem Leben Gott am meisten die Ehre bekommt. Wenn wir da zu lang drüber nachdenken, dann werden wir ganz komisch, Leute. Dann wird es ganz verkrampft. Und ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus möchte. Jesus möchte verherrlicht werden durch unser Leben. Aber einfach indem, dass wir in unserer Beziehung mit ihm leben, nah an ihm dran sind, wissen, was in seinem Wort steht, was er für gut und richtig hält und das versuchen umzusetzen. Und da dürfen wir trotzdem noch Fehler machen. Wisst ihr, Petrus und Paulus waren bis zu ihrem Ende des Lebens nicht perfekt. Ist doch erleichternd. Gott sucht das Echte. Es geht nicht darum, dass wir ein Paulus oder ein Petrus werden, sondern zu der Person, die Gott uns formen möchte. Und ich möchte euch zum Schluss meiner Predigt von Harald erzählen. Harald war Anfang 60, ganz normaler Mensch unterwegs, hat dann eine ganz schreckliche Diagnose bekommen und ist innerhalb von anderthalb, zwei Jahren dann auf der Palliativstation gelegen. Schlussendlich war ich an Haralds Beerdigung. Und seine Frau ist Kollegin von mir. Und diese Beerdigung, die hat mich so sehr bewegt. Und nicht nur mich, die war eine Woche lang Gesprächszimmer bei uns im Geschäft. Harald war ein ganz normaler Mensch. Er war nicht perfekt. Aber an seiner Beerdigung hat ein Bürgermeister sein Konzept weggelegt, weil es ihm wichtig war, den Menschen zu ehren. An seiner Beerdigung hat ein Pfarrer die Möglichkeit gehabt, so sehr Hoffnung zu predigen, weil er diese Hoffnung hatte, bis zum Schluss. Es war eine Beerdigung, die angefangen hat mit Rammstein, Zeit. Also müsst ihr euch mal anhören. Harald war einer, den haben die Zehner mitgenommen, als sie ihre Prüfungen fertig hatten auf den Vasen, auf dem Frühlingsfest, als einzigen aus den Erwachsenen von dem Schulumfeld. Harald war einfach Harald, der hat die Menschen zusammengebracht. Als der Pfarrer ihn besucht hat, auf der Palliativstation, hatte er noch die Information bekommen, er ist sediert, sie können nicht mehr mit ihm reden. Er kam rein, hat ihn angesprochen und Harald hat die Augen aufgemacht und gesagt, boah, dass du da bist, super. Sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen geredet und als der Pfarrer gegangen ist, hat sich an der Tür umgedreht und Harald ist im Bett gelegen und der Pfarrer hat gesagt, er hat gestrahlt, Daumen hoch, wir sehen uns wieder. Und ich freue mich drauf. Und das fand ich echt gigantisch. Ich weiß nicht, ob jeder von uns, der ihm begegnet wäre, sofort gemerkt hätte, dass er Christ ist. Aber er war an dem Platz, wo er war. Und wisst ihr, in den Augen dieser Welt war er nur ein Hausmeister. Es geht nicht drum, wo wir Karriere machen, wo wir irgendwas Tolles sind in den Augen dieser Welt. Da, wo wir sind, unseren Platz auszufüllen. Und das wünsche ich uns heute Morgen, dass wir das Gott zutrauen, dass er uns dahin bringt. Weil nicht wir werden es tun, dann krampfen wir uns einen ab. Aber er in uns und durch uns. Und ich möchte jetzt das Lobpreisteam bitten, vorzukommen. Und wir werden vielleicht nur geschwind still und werden dann ein Lied singen, wo es um diesen geht, dem wir uns anvertrauen können. Und es tut mir leid, wenn es heute Morgen bei mir ein bisschen länger gedauert hat. Sorry.